Man, ey, manchmal muss man echt aufpassen, was man sagt, ne? Ihr habt die, letzte Woche habe ich so, haben mich so meine Zähne genervt, oder ein Zahn hat mich genervt und ich habe gemerkt, da ist ein Stück von der Füllung rausgekommen, so, ne? Beim Zahnreinigen. Und da habe ich gedacht, oh Mann, nervt das, ne? Und nein, auf jeden Fall habe ich dann gemerkt, es hat wehgetan, ne? So, und habe ich gedacht, oh nee, du musst zum Zahnarzt deswegen. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber das sind jetzt nicht so die beliebtesten Menschen in meinem Umfeld. Obwohl die sehr, sehr lieb sind und ne, man hat auch dann gern, wenn es dann vorbei ist, dann hat man die auch wieder gern. Aber so habe ich gedacht, oh nee, weißt du, da hinzugehen und oh. Und dann habe ich so gedacht, weißt du, hat er so wehgetan, da habe ich so drauf gebissen und ah, habe ich so gedacht, ah, weißt du, ich würde ihn am liebsten rausziehen. Weißt du, rausziehen, dann so ein Implantat, dann hat man keine Sorgen mehr. So, ne, habe ich gedacht, ne. So, bin ich zum Zahnarzt gegangen und dann saß neben mir einer, ne, der hat die dritten gehabt und er erzählte mir eine halbe Stunde lang von den Schwierigkeiten der dritten Zähne. Verstehst du? Und habe ich so Buße getan. Und da habe ich gedacht, guck mal, Gott ist gut, ne? Ich mache mir echt blöde Gedanken, ne? Und sofort schickt mir Gott einen, der damit gerade Probleme hat. Er sagt, hier, der hat seine anderen Zähne dabei, die hat jetzt drin, die gehen nicht und jetzt muss er wieder hin. Hat 2000 Euro bezahlt und dies und das. Und da habe ich so gedacht, naja doch, man sollte den Zahn doch retten, den ich habe. Und war ja nur eine Füllung abgebrochen, ne? Aber ich habe so gedacht, das ist interessant, man macht sich manchmal so Gedanken und ich bin so froh, dass Gott unser Vater ist und auf all das, was wir machen, was wir tun, hat er ein Auge. Und er passt auf uns auf. Und das ist so cool, wenn wir blöde Gedanken haben, dass der Herr kommt und er gibt uns Gelegenheiten zur Korrektur. Und zu merken, ja, willst du es wirklich? Willst du wirklich? Ne? Du solltest retten. Jesus kam auch, um zu retten und zu suchen, was verloren ist. Und gib deine Zähne nicht auf. Also wenn du damit zu tun hast, ne, gib sie nicht auf, ne? Rette die. Das ist für mich eine sehr, sehr krasse Erfahrung, ne? Das ist interessant, ne? Wir können heute was denken und der Herr, der sagt, okay, wie kann man das machen, dass wir ihn damit konfrontieren? Oh, wir schieben einen Termin ein, ne? Wie perfekt das geplant ist, überlege ich gerade, ne? Freitag früh hatte ich noch einen Termin gehabt und habe ich angerufen und hat die gesagt, sie können jetzt sofort kommen. Sag ich, nee, ich habe jetzt noch einen Termin erstmal. Eine Stunde habe ich einen Termin. Sag ich, danach aber kann ich kommen. Hat die gesagt, nee, dann erst um die und die Uhrzeit. Hab ich gesagt, oh Mann. Und na gut, da war mein Termin zu Ende gewesen und dann habe ich mich noch vorbereitet, einfach habe ich die Zeit einfach noch nutzen können für den Gottesdienst, ne? Und dann bin ich zum Zahnarzt gefahren. Und ich habe mir so gedacht, weißt du was, ich fahre eine Viertelstunde früher. Vielleicht komme ich ja eher dran. Und ich hatte so den Eindruck, fahr eine Viertelstunde früher. Der Eindruck vom Herrn war aber nicht, fahr eine Viertelstunde, damit du eher dran kommst, sondern fahr eine Viertelstunde eher für deine Lektion. Und wenn man das so anguckt, dann denkt man immer, hey Gott, wie groß bist du eigentlich? Ich meine, wie er das alles hinkriegt, ist für mich immer wieder ein Phänomen. Wie er das macht, wie er das tut. Du denkst jedes Mal, er ist doch gewaltig, ne? Aber über sowas freue ich mich. Ah, es ist so gut. Es ist so schön. Halleluja. Preis dem Herrn. Letztens habe ich Engel singen gehört. Das war auch schön. Fällt mir gerade ein. Und gebetet. Auf einmal hörte ich singen. Leute singen. Ich sagte, wer singt denn hier? Und das waren Engel, die gesungen haben. Und ich habe Instrumente gehört. Und das war so schön. Das konnte man gar nicht nachmachen. Hast du schon sowas gehört? So cool. Können im Lobpreis ruhig mitmachen. Nichts dagegen. Auf einmal ein paar Stimmen mehr hören und so, ein paar Instrumente her. Das ist okay. Halleluja. Genau. Ja, ich merke, ihr seid wieder hochmotiviert. Also gehen wir ins Wort. Das ist immer so schön. Ja, genau. Das ist herrlich. Amen, amen. Okay. Beruhigt euch wieder. Schlagt eure Bibeln auf. Ich habe mal ein Thema gemacht, wer kann sich noch erinnern, über die Kraft der erhobenen Hände. Okay, und ich hatte einen zweiten Teil gehabt, aber der war so kurz gewesen, dass ich immer gedacht habe, der lohnt sich nicht wirklich, weil er so kurz ist. Aber ich hab heute etwas kombiniertes mit und das passt irgendwie zusammen. Aber das war bei der Passage mit drin und es hat mir einfach so viel Spaß gemacht und Freude in meinem persönlichen Leben, dass ich gedacht habe, das passt irgendwie gut heute auch mit hier rein. Die Überschrift ist eigentlich so, dass das Händeheben auch eine Festlegung ist. Wir haben verschiedene Facetten angeguckt, was bedeutet Händeheben, was ist das alles, haben wir einmal im Lobpreis in der Anbetung gesehen. Einmal haben wir gesehen, was das für Auswirkungen auch hat mit den Kämpfen, wenn wir die Hände heben und so weiter. Da haben wir ein paar Dinge durchgeguckt. Und heute werden wir uns anschauen, dass das Händeheben auch eine Festlegung ist, die wir treffen. Und es geht um eine bestimmte Festlegung und um die möchte ich heute sprechen. Ja, und die geht dann ein bisschen tiefer rein über diese Festlegung einfach hinaus an Auswirkungen, die Abraham erlebte. Und dann können wir mal die wunderbare Stelle, da können wir mal die wunderbare Stelle lesen. Wow, Halleluja. 1. Mose 14. Boah, habt ihr auch so eine schwere Bibel? Jesus, ich breche jetzt allen Widerstand des Feindes in dem Namen Jesus Christus. Alle Entmutigung muss jetzt weichen in dem Namen Jesus. Alles, was der Feind hier platziert hat, um runterzuziehen, weiche. Ich spreche Freisetzung aus in dem Namen Jesus Christus. Amen. Das war gut für dich. Über was sollen wir nachdenken? Was sagt die Bibel? Ich komme gleich zum Thema, aber vorher sind noch ein paar Mauern zu durchbrechen. Über all das, was wohltuend ist, was wohllautend ist, was ermutigend ist, was lobenswert ist, was ehrenswert ist und so weiter. Ihr kennt die Stelle. Über das sinnt nach, über das denkt nach. Bei vielen Christen ist es so, das Schlechte behaltet, das Gute tut weg. Ihr habt den Vers falsch verstanden, Leute. Das Gute behaltet und das Schlechte tut weg. Auf all deinen Wegen erkenne nur ihn, dann ebnet er selbst deine Pfade. Warum beschäftigen wir uns mit so vielen Negativen? Ich habe heute Nacht einen Traum gehabt, da ging es drum, cool. Wir sind auf dem richtigen Weg. Das war ein cooler Traum, da fällt mir gerade ein. Da war jemand am Telefon und hat mich vollgetextet mit Negativen. Und habe ich im Traum das Telefon hingelegt und habe andere Sachen gemacht. Und nach einer Zeit kam ich wieder und habe gehört, ach, die sind immer noch dran. Pass auf, was du dir anhörst, was du dir selber aussprichst an Negativen. Das, was du aussprichst, erlebst du. Ach, es wird ein mieser Sonntag. Tada. Bringt das überhaupt noch was? Tada. Dann wundern wir uns, warum es so ist, wie wir es gesagt haben. Die Kraft der Worte. Die Bibel spricht darüber. Und wir wundern uns, wir sprechen Dinge aus und dann, komisch, und es ist genau so, hab ich's doch gewusst. Nee, hast du es doch gesagt. Was wir aussprechen, erleben wir. Die Worte, die wir aussprechen, sind ein Weg, den wir vor uns hinlegen. Dank Opfern bahnt Gott einen Weg. Das heißt, wenn wir andere Sachen aussprechen, wem bahnen wir einen Weg? Wenn wir das eine sehen, dass etwas Gott den Weg ebnet, dann müssen wir aber auch sehen, dass etwas anderes dem Feind den Weg ebnet. Wenn nicht, dann haben wir grundlegend etwas nicht verstanden. Es geht nicht neutral oder nur, weißt du, ja, wenn ich was Gutes ausspreche, kommt der Herr, aber wenn ich was Böses ausspreche, dann passiert gar nichts. Worte sind wie Schallwellen. Hast du schon mal gesehen, da gibt's Leute, kannst du ein Glas hinstellen und die treffen eine Frequenz, wo das Glas springt. Hast du schon mal sowas gesehen? Wirklich. Und die treffen dann so einen Ton, dass das Glas das nicht standhalten kann und es bricht. Wenn du denkst, dass deine Worte auch, die du hier im Raum aussprichst, keine Wirkungen haben, täuschst du dich. Das sind Frequenzen, das sind Schallwellen, die gehen hier in die Steine rein, in die Dinge. Das tut etwas, das sind geistliche Prinzipien. Viele Christen, du kannst dich damit am besten, echt, ich hab gute Gespräche damit gehabt mit Leuten, die Gott nicht kennen. Die sich mit spirituellen Dingen befassen. Mit denen kannst du über geistliche Dinge manchmal mehr reden, wie über andere, mit anderen Christen. Und die denken, hä? Denkst, meine Güte, da haben die in der Welt manchmal mehr Ahnung von diesen Dingen, was passiert mit Worten, die du aussprichst und so weiter. Ich unterhielt mich mit einer Frau, die ist keine Christin, die geht schon in die esoterische Richtung. Und die sagte, hast du gewusst, Ne? Wenn man in einem Raum kommt und davor wurde zuvor gestritten, dass wenn du reinkommst, du das mitbekommst, weil die Worte dort in diesem Raum sind. Da habe ich gedacht, weißt du, so viele Christen, wenn sie das hören würden, die würden sagen, nein, niemals, das gibt es nicht. Die Worte haben Kraft. Du musst doch nur mal überlegen, wenn Jesus sagt, die Worte haben Kraft und die Worte tun etwas, wie sieht das denn praktisch aus? Hast du dir darüber mal Gedanken gemacht? Wie sieht das in unserem geistlichen Ebenen aus, in dem Raum, wenn diese Worte Kraft haben? Was passiert, wenn sie deinen Mund verlassen? Was geschieht denn da überhaupt? Und wir machen sinnlos Worte. Und Gott sagt, über jedes unnütze Wort werden wir Rechenschaft abgeben. Warum? Weil es Macht hatte, was wir gesagt haben. Die Zunge im Jakobus steht, kann einen Waldbrand entzünden. So, das bedeutet, wir sind imstande, Beziehungen, sogar das Gemeindeleben von uns selber, das Leben im Geist von uns selber zu vernichten durch Worte. Und das ist so immens, was wir aussprechen, was wir sagen. So immens. Mein Feuer wird niemals ausgehen und immer brennen. Danke, dass ihr mir zustimmt. Ich glaube das auch. Aber du solltest das auch sagen. Das arme Stefan, das freut mich für dich. Sag es ruhig weiter. Preach it. Yeah, it's good. Yeah. Ist sehr gut für dich. Mach immer weiter. Amen. Es ist gut für dich. Es wird dich freisetzen. Und du wirst Freude bekommen. Freude bei dem, was du tust. Freude mit dem, wie du mit Jesus gehst. Halleluja. Wenn du zum Beispiel Halleluja und Amen sagst, dann füllst du den Raum einfach ein bisschen mehr. Amen. Okay, 1. Mose 14. Und das ist so eine schöne Stelle. Und Melchisedek, König von Salem, brachte Brot und Wein heraus. Und er war der Priester Gottes des Höchsten. Und er segnete ihn und sprach, gesegnet sei Abraham von Gott dem Höchsten, der Himmel und Erde geschaffen hat. Und gesegnet sei Gott der Höchste, der deine Bedränger in deine Hand ausgeliefert hat. Und Abraham gab ihm den Zehnten von allem. Wir lesen hier, dass Abraham, nochmal übersetzt, Melchisedek, den Zehnten von allem gab. Worum geht's da? Von was ist allem? Von der Beute. Der hat nämlich Lot gerettet, ist nachgezogen. Lot wurde weggenommen, gefangen geführt, weil er mit Sodom da kooperiert hat. Und Abraham hörte das, zog nach mit seinen Bundesgenossen und holte die Leute von Sodom und ihre Habe zurück. Jetzt kam Melchisedek ihm entgegen. So interessant, diese Stelle. Vorher liest du nie was von Melchisedek. Und auf einmal taucht ein Kerl auf namens Melchisedek und Abraham gibt ihm den ganzen Zehnten. Das ist so klasse, diese Stelle, finde ich. Und es ist immens, aber wir werden da noch ein bisschen nachher drauf eingehen. So, dann gab er den Zehnten von allem. Dann lesen wir Vers 24. Und der König von Sodom sagte zu Abraham, gib mir die Seelen, die Habe aber nimm für dich. Also die Menschen, mein Volk, das gibst du mir und die ganze Habe, das kannst du alles haben, sagte er zu Abraham. Da sagte Abraham zum König von Sodom, ich hebe meine Hand auf zum Herrn, zum Gott, dem Höchsten, der Himmel und Erde geschaffen hat. Also hier tut er etwas, er trifft eine Festlegung und das war, er hob seine Hände und machte das fest vor Gott. Das ist interessant, ne? Wir haben gelesen, ne? Wenn wir unsere Hände heben, das sind Festlegungen, die wir treffen können. Auch im Lobpreis, wenn wir den Herrn preisen, wir legen Festlegungen fest mit erhobenen Händen. Sagen Gott, und so ist es, oder er hat gesiegt. Das ist eine Festlegung, die wir tun. Es hat etwas mit diesen Händen zu tun. Das ist sehr, sehr interessant. Und jetzt sagt Abraham weiter, wenn ich vom Faden bis zum Schuhriemen, ja, wenn ich irgendetwas nehme von dem, was dein ist, dann wird der Satz nicht zu Ende geführt in den Bibeln. Und das ist so eine Schwurformel gewesen. Und man sagte nur den ersten Teil. Man sagte das nicht ganz auf, sondern nur das. So, also es bedeutete, weißt du, nichts nehme ich von dir. Das, nichts, null, gar nichts. Denk noch nicht mal dran, ich denk nicht dran. So, damit du später nicht sagst, ich habe Abraham reich gemacht. Nichts für mich. Nur was die Knechte verzehrt haben und der Anteil der Männer, die mit mir gezogen sind, Ana, Eschkol und Mamre, die sollen ihren Teil nehmen. Abraham sagte, dass die mit ihm gezogen sind, ihren Anteil ruhig bekommen sollen, aber er selber sagte, nichts für mich. Die drei, die dürfen. Und interessant ist, wo ich so gedacht habe, es gibt Bereiche, Weißt du, wo Abraham es nicht aufzwang, was er für richtig hielt. Er ließ seinen drei Bundesgenossen die freie Wahl, was sie damit machen, aber er sagte, ich aber werde das so und so machen. Was ihr macht, das ist eure Sache, aber ich. Ich habe ein Video, jetzt habe ich das vergessen, eigentlich habe ich gedacht, das passt vielleicht. Das hat mich so begeistert, ich habe es selber aufgenommen. Und das Video ist von meiner Tochter Salome. Und wir waren am Donnerstag bei dem Konzert gewesen in der Vogtlandhalle. Und dort wurden von ihrer Gruppe drei Lieder gespielt, die sie mit der Geige spielte. Es war ein riesengroßes Orchester. Ach, wie viele Leute waren da? Also unten auf dieses Orchester waren vielleicht über 20 und sehr viele waren Geigen dabei, Trompeten dabei, alles Mögliche. Also wirklich, da war sehr, sehr viel. Die ganze Bühne war voll mit Musikern. Und da waren zwei Lieder. Meine Tochter spielte mit, wie jeder andere auch. Und dann kam ein Lied. Und du hast gesehen, ich habe es gefilmt, weil das so cool war. Alle haben gespielt, bis auf in der Mitte. In der Mitte stand meine Tochter und sie spielte nicht. Und dieses Lied ging über 6 Minuten, es war das längste Lied. Und sie stand einfach nur da und spielte nicht mit, obwohl alle spielten. Das ist interessant, ne? Und dieses Stück ging über 6 Minuten und sie stand da. Das Einzige, was sie machte, ist, sie blätterte einmal um für den Lehrer neben ihr, dass er das weiterspielen konnte. Sie haben umgedreht. Ansonsten stand sie da. Und ich habe gedacht, aber was für eine Demonstration. Weißt du warum? Dieses letzte Stück war ein Stück, ein Musikstück in einem Harry Potter Film. Und weißt du, meine Tochter hat das schon vorher gesagt, die haben vorher im Orchester geübt und die hat nicht mitgespielt. Das gehört Harry Potter. Mm-mm. Und hat die Musiklehrerin, warum spielst du das nicht mit? Und hat sie gesagt, nein, ich werde das nicht mitspielen, mache ich nicht. Das war nicht eine Entscheidung, die sie auf diesem Konzert getroffen hat, sondern schon vorher hat sie gesagt, ich werde nicht mitmachen. Aber weißt du, auf dem Konzert ist sie nicht weggegangen, sondern sie stand einfach nur da. Sie hat sich nicht geschämt, weil sie wusste, das tut sie für Jesus. Ich meine, ich hätte am liebsten, wäre ich aufgestanden, hätte gerufen, das ist meine Tochter! Ne? Aber es hat mich erfüllt mit, ich habe gedacht, wow, ja, diese Kühnheit will ich in meinen Kindern sehen. Dieses Widerstehen will ich in meinen Kindern sehen, für die Wahrheit zu stehen. Amen. Und das ist so wunderbar. Und weißt du, das ist das, sie hat den anderen nicht aufgezwungen, stopp, das dürft ihr alle nicht spielen, sondern sie hat gesagt, ich treffe die Entscheidung für mich und meinen Gott. Da waren andere dabei, die gingen auch, die waren auch, die sagen auch, dass da eine vielleicht der Christ ist oder so. Haben sie gespielt? Und weißt du, ich fand das stark und so macht hat auch Abraham, weißt du, er hat nicht gesagt, okay, ihr müsst es jetzt so machen. Es gibt Bereiche, wo wir einfach sagen, okay, das mache ich jetzt so. Weißt du, ich sag nicht, weißt du, ja, welcher Weg ist für zum Vater? Gut, also ich denke, dass es Jesus ist, wenn du denkst, ist so, ach okay, davon rede ich nicht, ja, von diesen grundlegenden Entscheidungen. Aber es gibt Dinge, wo wir manchmal einfach so sein müssen und einfach sagen müssen, weißt du, ich leg das fest und das ist ein Vorbild für die, die es sehen. Aber weißt du, du musst selber entscheiden, was du machst. Ich kann dir das nicht aufzwingen, das ist deine Entscheidung, die du treffen würdest. Ist blöd, wenn du es nicht machst, aber es ist ja, ja, ist deine Entscheidung. Das denkst du aber, sag's nicht. Aber weißt du, es gibt einfach Bereiche, wir müssen das selber. Ich habe, weißt du, in manchen Bereichen kannst du mit Leuten diskutieren und die werden einfach, du ärgerst die schwarz, aber du erreichst nichts. Und dann, in manchen Dingen, du lebst es vor und irgendwann kommt die Erkenntnis und die sagen, ja, das ist gewaltig. Jetzt verstehe ich das. Aber wie gesagt, es gibt diese grundlegenden Bereiche, davon rede ich nicht, okay? Es ist ganz wichtig, nicht, dass du jetzt sagst, okay, das ist cool, komm mir entgegen. Ich habe sowieso ein Problem mit der Wahrheit zu sagen. Preis dem Herrn, ich sage gar nichts mehr. Jeder kann machen, was ich will, ich auch. Das habe ich nicht gesagt. Danke. Ja, wollte ich nur noch mal festlegen, ne? Also, das ist wichtig, ne? So. Er machte seine Ansicht jetzt aber nicht zum Maßstab für die anderen. Das hat etwas zu tun, nachher, ich werde darauf noch mal kurz eingehen. Warum er das für die anderen nicht machte. Bevor er das macht, ist interessant, ne? Bevor er sagt, es ist so höchst interessant, so er gibt den Zehnten von der ganzen Beute, ne? Da kommt der König von Sodom und sagt, du kannst die Habe behalten, er sagt nichts für mich. Ne? Aber weißt du, er hat schon den Zehnten gegeben. Er hat gesagt, nichts für mich. Die meine Bundesgenossen, die können aufteilen, nichts für mich. Aber er hat schon den Zehnten von dem gegeben. Interessant, oder? Was heißt das? Was machst du? Okay, denk einen Augenblick drüber nach. Er gibt den Zehnten. Er tätigt diese geistliche Transaktion. Er vertraut Gott. Er macht das nicht zum Schluss, ganz am Anfang. Und dann sagt er, und der König von Sodom sagte zu Abraham, gib mir die Seelen, die habe aber nimm für dich. Da sagte Abraham zu König von Sodom, ich hebe meine Hand auf zum Herrn, zu Gott, dem Höchsten, der Himmel und Erde geschaffen hat, wenn ich vom Faden bis zur Schuhriemen, ja, wenn ich irgendetwas nehme von dem, was dein ist. Und hier geschieht etwas Gewaltiges. Abraham gab den Zehnten noch, bevor irgendjemand etwas davon nehmen konnte. Also sprich, ich würde sagen, er gab den Bruttozehnten. Bevor irgendjemand etwas nehmen konnte. Kann ich persönlich übrigens nur empfehlen. Weißt du, manche sagen, ich zahle zuerst Steuern. Ich nicht. Zahlst du keine Steuern? Doch, aber erst kommt Gott und dann der Staat. Nicht umgekehrt. Das ist cool. Das ist gewaltig. Ne? Du tust mir so leid, wenn du zuerst... Ach, ja, geht ganz schön viel ab. Das tut mir echt leid. Aber zuerst bekommt Gott und dann die Bundesgenossen. Es ist ein biblisches Wort, Bundesgenossen. Und Abraham hatte mit diesen drei Bundesgenossen darauf. Deswegen, aber das passt jetzt, wie auch immer. Er wartete nicht, was am Ende übrig blieb, und hat dann gesagt, okay, pass auf, dann gebe ich den Zehnten, dem Melchisedek. Wer ist eigentlich Melchisedek, weißt du? Da kommt einfach jemand, ich bin Melchisedek, Priester nach der Ordnung Gottes. Und ach ja, hier hast du den ganzen Zehnten. Abraham hat ihn vorher noch nie gesehen. Ne? Er weiß gar nicht, was wird eigentlich mit der Beute sein, was passiert eigentlich. Aber bevor er sich darüber Gedanken macht, hat er erstmal einen Zehnten gegeben. Eieiei. Er hat Glauben gehabt, der Kerl, ne? Gefällt mir. So. Es hat mit einer geistlichen Transaktion zu tun, und ich werde gleich davon sprechen. Und wenn du das verstehst, dann kannst du das alles verstehen. Dann lesen wir, ich hebe meine Hand auf zum Herrn, zum Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat. Und dann wendet er sich zum König von Sodom. Weißt du, er sagt, Herr, ich vertraue dir. Und dann sagt er zu ihm, wenn ich irgendetwas von dir nehme, ich nehme nichts von dir. Das ist gewaltig. Abraham sagt hier, ich behalte deine Sachen nicht, weil ich meine Hand erhoben habe. Ich habe eine Festlegung getroffen vor Gott. Ich mache das nicht. Ich fürchte mich nicht von dem... So, er machte diese Festlegung und dann entgegnete er dem Feind, du kriegst nichts von mir. Jetzt denkst du vielleicht, reden wir immer noch über denselben Feind? Was denkst du? Ich nehme nichts von dir, Satan. Ist okay, wenigstens etwas, was ein Laut von sich gibt. Er hat gesagt, weißt du, wenn Menschen nicht schreien, wenn die Steine schreien, weißt du, ich freue mich, wenn Handys schreien, wenigstens. Aber vielleicht ist nächstes Mal so ein Klingelton, so Halleluja. Das so, ah ja. Halleluja. Danke, Herr. Ne? Genau, Halleluja. So, Abraham nahm nichts von diesem Feind entgegen. Und bevor Abraham aber... Und das ist wichtig, bevor wir jetzt weiter darauf eingehen, ist es mir wichtig zu verstehen, bevor Abraham überhaupt den Zehnten gab oder irgendwas an Materiellen gab, war für Abraham eines klar, er gab sich selbst hin. Deswegen tat Abraham, was er tat, weil er sich selbst hingegeben hat. Jemand, der sich selbst hingegeben ist, der wird von Opfern nicht viel halten. Und Zehnten geben ist ein Muss. Aber wenn wir uns wirklich hingeben, haben wir uns komplett hingegeben mit allem, was in uns ist, mit allem, was wir haben. Und Abraham hat sich selbst hingegeben dem Herrn. So, und er vertraute sein Leben Gott an und keinem anderen sonst. Weißt du? Und das ist so interessant, ne? Und wo fing das an? In 1. Mose 12 natürlich, ne? Wo der Herr zu Abraham gesprochen hat, geh! Geh! Und Abraham ging. Er verließ alles, was er hatte, alles, Familie, Freunde, alles hat er verlassen und folgte auf diesem auf diesen Ruf des Herrn. So, wir sehen, dass Abraham sich selbst hingegeben hat. Er hat gesagt, ich gebe dir alles hin. Ich folge dir. Und Gott hat ihm noch nicht mal genau gesagt, so wie der Weg aussieht, was alles auf ihn zukommt, was so die ersten Etappen sind oder so. Nichts. Geh. Geh in das Land, das ich dir zeigen werde. Geh. Weißt du, an einer Stelle sehen wir, Abraham irrte umher. Schon mal die Stelle gelesen, habe ich gedacht, wow, ne? Gott sagt, geh, und dann kommt eine Zeit in Abrahams Leben, wo er umherirrte. Und ich wusste, wohin soll ich eigentlich? Und das ist so gewaltig. Abraham hat sein Leben an Gott festgemacht. So. Und auch Paulus macht diesen Punkt klar. 2. Korinther 8 lesen wir, wir tun euch aber, Brüder der Gnade Gottes, kund, in den Gemeinden Mazedoniens gegeben worden ist, dass bei großer Bewährung und in Bedrängnis sich der Überschwang ihrer Freude und ihre tiefe Armut als überreich erwiesen haben in dem Reichtum ihrer Aufrichtigkeit im Geben. Demnach Vermögen, denn nach Vermögen, ich bezeuge es, und auch über Vermögen waren sie aus eigenem Antrieb willig und baten uns mit vielem Zureden und die Gnade und die Beteiligung für den Dienst an den Heiligen. Und nicht nur so, wir hofften, ne, also hier geht es um ein Opfer, was eingesammelt wurde und wo sie sich überaus reich beteiligten. Und Paulus war verwundert und er sagte, weißt du, da war eine tiefe Armut, eine Bedrängnis, in der sie sich befanden. Und die haben überreich gegeben. Die haben so gegeben, dass alle verwundert waren. Und Paulus hat gesagt, da gibt es Gemeinden, die sind viel reicher. Weißt du, die haben nicht so gegeben wie die. Aus ihrer Armut heraus. Und das ist immer, weißt du, dieser Gegensatz, was die Welt immer wieder sagt. Du musst viel sammeln, damit du viel hast. Und die Bibel sagt aber, gib und dir wird gegeben werden. Und das ist immer ein Kontra. In allen Bereichen unseres Lebens ist oftmals, dass wir denken, Gott sagt so, die Welt sagt so. Und genauso ist es aber auch mit dem finanziellen Bereich. Es ist genau so. Behalte und du hast. Und die Bibel sagt, gib und du wirst bekommen. Und die Welt sagt, das ist unlogisch. Weil wenn ich weggebe, habe ich es doch nicht mehr. Und verstehst du, die Welt aber kann nicht annehmen, was des Geistes ist. Und deswegen musst du dich nicht wundern, wenn die Welt sagt im Finanziellen, du bist verrückt. Ja, Amen. Ich bin verrückt in himmlische Örter, deswegen kannst du das nicht verstehen. Amen. Sie kann das nicht begreifen, weil sie sagt, wieso soll das gehen? Aber es geht. Weißt du, weil das einfach eine andere Dimension ist, in der wir einfach leben und uns bewegen. Oder einfach mehr hineinkommen sollten, dass wir uns dort bewegen können. So. Und jetzt ist es interessant. Und nicht nur so, wie wir hofften, sondern sie gaben sich selbst zuerst dem Herrn und dann uns durch Gottes Willen. So Paulus beschreibt das hier auch und sagt, bevor die etwas gegeben haben, haben die sich selbst hingegeben. Die haben nicht einfach Geld geopfert, die haben sich selbst hingegeben zuerst, bevor die das überhaupt gemacht haben. Das ist gut. Im Übrigen, ne, ist es schön, falls du es mitkriegst, ich predige jetzt so gleich so ein bisschen über den Zehnten. Und das Coole, was mich sehr, sehr freut, ist, das ist das erste Mal, dass ich das tue hier in der Gemeinde. Ich habe noch nie so ganz über den Zehnten gesprochen. Ich habe es ab und zu mal angesprochen, aber nie so wie heute. Und ich habe so gedacht, ja, seitdem 2006 bin ich hier, wird es mal Zeit, dass wir es einfach mal machen. Und das Coole ist aber, es hat mich so gefreut, auch die Ansagen heute, ne, dass wir einfach auch über die Finanzen der Gemeinde sprechen konnten kurz und einfach sagen konnten, hey, wir haben einen Überschuss und wir können segnen. Und so ist das Coole für mich, ich muss diese Predigt nicht predigen, weil ich Geld eintreiben will. Und das gibt mir eine ungewöhnliche Freiheit heute Morgen. mit mehreren Pastoren habe ich mal gesprochen, das war nicht nur einer. Aber einer ist noch nicht so lange her. Und er sagte zu mir, beschwerte sich so über den finanziellen Zustand der Gemeinde. Und ich sagte, nee, also uns, ja, geht's gut, habe ich erzählt, ne, das Gebäude und dies und so. Und dann sagte er, ja, ich muss auch mal wieder über den Zehnten sprechen oder so, dass wieder Geld reinkommt, ne? Wie oft predigst du über den Zehnten? Ich habe gesagt, ich habe noch nie über den Zehnten gesprochen, so ausführlich. Und sagt er, wie geht das? Wie funktioniert das? Warum könnt ihr dann so gut überleben? Und das war ein Pastor, der gerade so eingestellt gewesen ist und die Gemeinde ist doppelt so groß wie unsere. Und er hat gesagt, da gibt fast keiner den Zehnten. Und habe ich gesagt, ist nicht interessant? Die müssen so oft predigen, dass sie doch den Zehnten geben und die tun es nicht. Und wir predigen gar nicht drüber und die geben. Und dann habe ich so gedacht, ja, wenn wir unser Leben hingeben, wenn wir darüber sprechen, ich will alles für den Herrn geben, ich will mehr als das, was ich jetzt habe, diese Hingabe setzt etwas frei im finanziellen Bereich. Und da habe ich so gedacht, ja, eigentlich, weißt du, müssten wir mehr darüber sprechen, sich hinzugeben dem Herrn, als darüber zu sprechen, die Gemeinde braucht mehr Geld. Amen! Dankeschön an den Mann in der ersten Reihe, du bist mein Freund. Das sind gute Neuigkeiten. Ich meine, ich spreche ja zu euch und ich denke, ich weiß, ihr gebt den Zehnten, also könnt ihr euch freuen über das, was jetzt kommt. Weil es ist wunderbar. Oh, das war viel ermutigend. Oh. Das ist gut. Das war jetzt eine himmlische Ermutigung vom Herrn. Das hilft mir jetzt weiterzumachen. Wow. Das ist gut. Wow, mein Ansatz ist, ich predige über den Zehnten, damit du weißt, wie gewaltig das eigentlich ist, was du machst. Das ist mein Ansatz. Mein Ansatz ist nicht, ich predige über den Zehnten, damit du ihn gibst. Ich weiß, dass du ihn gibst, denke ich. Ich predige darüber, dass du weißt, wie wertvoll das ist, was du da eigentlich tust. Das ist mein Ansatz. Okay? Amen. Okay. Oh, wow. Wenn wir dazu kommen. Die Menschen sagen ja immer, sei vorsichtig in der Gemeinde, die wollen nur dein Geld. Nein, der Herr will nicht dein Geld, er will dein Leben. Keine Sorge. Ist schlimmer, er will dein Leben. Die Welt sagt, sie wollen dein Bestes. Was meinen sie damit? Dein Geld. Aber dein Bestes ist nicht dein Geld. Dein Bestes ist dein Herz. Es ist nicht das Geld. Das Geld, weißt du, die Währung kann sich ändern. Wir hatten mal D-Mark gehabt. Jetzt haben wir Euro. Weißt du, das ändert sich so schnell. Aber dein Herz, das der Herr dir gegeben hat, das kannst du ihm geben. Das ist so viel wertvoller. Das ist so viel toll. Weißt du, Gott ist nicht angewiesen auf dein Geld. Und er sagt, weißt du, unbedingt, du musst ihm sein Geld geben. Gott möchte, dass du ihm dein Leben gibst. Das ist das, was Gott möchte. Wenn wir uns ihm zuerst hingeben, dann wird sich unser Geben grundlegend verändern sowieso. Das ist einfach ein Fakt, der ganz normal ist. So, doch zuerst kommen wir zu unserem Leben. Römer 12, 1. Und ich ermahne euch nun, Brüder, durch die Erbarmung Gottes eure Leiber darzustellen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer, was euer vernünftiger Gottesdienst ist. So, wenn wir uns hingeben, völlig hingeben, übrigens werden wir die Gnade des Gebens empfangen und verstehen. Vorher im Korinther geredet über die Gnade des Gebens. Die Gnade des Gebens. Hast du gewusst, dass Geben Gnade ist? Das ist Gnade. Die Gnade des Gebens. Halleluja. Deswegen hast du vielleicht Probleme. Aber wenn du brauchst die Gnade des Gebens. Und weißt du, das kommt, wenn wir uns ihm selbst hingeben. Wir bekommen Gnade in allen Bereichen. Sogar in dem Geben bekommen wir Gnade. Weißt du, und diese Gnade kannst du auch nicht jedem aufzwingen. Das geht auch nicht. Weißt du, zum Beispiel, wenn ich Essen hole, zum Beispiel jetzt am Montag, ne, war unser freier Tag, und da gibt's Pizzatag bei uns in der Umgebung, in einer Dönerbude ist Pizzatag. Und am Montag unser Feiertag ist, dann machen wir immer wieder was. Und dann habe ich gesagt, ich gehe Pizza kaufen. So, und die Pizza ist günstiger. Verstehst du? Die ist günstiger. So, und dann komme ich wieder mit der Pizza. Und dann fragt meine Frau, und wie viel hast du bezahlt? Und ich habe gesagt, ich sag so und so viel. Wow, ich dachte, es wäre Pizzatag. Sag ich, das war. Aber warum war es so teuer? Ich sage, der Rest war Trinkgeld. Meine Sicht ist jetzt folgende. Wir haben Pizzatag, das bedeutet, die kriegen mehr Trinkgeld. Die haben es richtig gut. Preis dem Herrn für Pizzatag. Aber weißt du, und manche denken aber, jetzt können wir noch mehr sparen. Und ich denke mir immer, oh Jesus. Ich habe ein anderes Denken einfach bekommen. Früher war das nicht so. Früher war ich sehr geizig und da musste jeder Cent zurück und kein Trinkgeld. Und da habe ich manchmal gehört, wie jemand Trinkgeld gegeben hat. Aber weißt du, jetzt weiß ich, dass das, was ich mache, eine geistliche Transaktion ist. Das sind Dinge, die freigesetzt werden. Wie meinst du das? Ganz einfach. Wenn ich in den Laden gehe, dann weiß ich, der wird sich gleich freuen. Weil in diesem ganzen stressigen Alltag, den er hat, bin ich ein kurzer Lichtblick, der hineinkommen wird. Und dieser Lichtblick sieht dann immer so aus. Du kommst rein, du bedankst dich und wow. Und dann wollen sie rausgeben und sagst, der Rest ist Trinkgeld. Und du siehst, wie sie anfangen zu strahlen. Und es ist wie so ein Break, der passiert. Und sie schauen dich an. Und das ist so eine kurze Zeitspanne, weißt du, wo du merkst, jetzt passiert was. Weil da ist jemand, der Wertschätzung empfängt. Verstehst du? Und das ist gewaltig. Und so oft konnte ich mit Leuten dann reden über ihren Laden, konnte sie segnen. Die haben mich gefragt, ob sie expandieren sollen, was ich darüber denke und so weiter. Nur durch dieses Ding. Du denkst, was hat das damit zu tun? Weil ich verstehe, das ist nicht einfach nur etwas, was ich tue und das einfach nur Geld weggeben, sondern das ist ein Samen und ich eröffne eine himmlische Atmosphäre in dem Laden durch Geld. Du denkst, wie funktioniert das? Gib dein Leben hin und du wirst es sehen. Und da kommen Bereiche, wo du es tust. Ja, weißt du, jemand war mal mit mir essen gewesen und hat kein Trinkgeld gegeben. Da bin ich heimlich nachher hin zu dem Personal, weil ich mich geschämt habe. Weißt du, für die ist das normal, aber ich habe denen das nicht gesagt. Ne? Und dann bin ich zum Personal hin und habe gesagt, hier, ich habe noch ein bisschen Trinkgeld für euch. Und ich bin so gefreut, wir haben miteinander gesprochen und so weiter. Und du merkst, es verändert sich. Warum machst du das? Warum tust du das? Ich glaube an Gott. Gott ist großzügig, er ist gut. Weißt du? Deswegen gehen wir natürlich so selten essen. Meine Frau kann nicht oft mit mir essen gehen. Weißt du, weil wenn wir einmal essen gehen, dann ist das wie, als wenn wir zweimal gehen. Weißt du? Aber es ist mir wert, dann einmal essen zu gehen und einfach Segen zu sein und einfach die Reaktion der Menschen und warum machst du das? Warum tust du das? Und das ist so herrlich und du siehst, wie einfach der Himmel über sie hereinbricht und das nächste Mal, wenn sie dich sehen, sie freuen sich so sehr. Und dann bist du in einem Laden und dann betest du und du segnest den Laden und veränderst die Atmosphäre. Preis dem Herrn. Das ist einfach gut, das ist einfach schön, das ist einfach so. Aber weißt du, ich würde das zum Beispiel dir nicht aufzwingen. Wenn wir zusammen essen gehen würden, würde ich dir nicht sagen, hey, hey, mehr. Sondern ich würde dir gar nichts sagen und ich würde heimlich zum Personal gehen und dich segnen. Weil ich weiß, dass es Segen bedeutet, wenn ich segne. Aber ich würde dir das nicht auflassen, verstehst du? Und so gibt es Bereiche, wie ich das am Anfang gesagt habe, wo wir das nicht anderen aufzwingen können. Es geht nicht. Wir sind dafür verantwortlich für den Part, den wir tun, den wir machen. 2. Korinther 9, Vers 7. Jeder, wie er sich im Herzen vornimmt, nicht widerwillig oder gezwungen, denn einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Gott sagt, gib nicht gezwungen, gib nicht widerwillig. Wenn du es tust, mit einem freudigen Herzen. Weißt du, und das ist so wichtig, weißt du, wenn du immer so sagst, weißt du, ich opfer, weil ich fühle mich so gezwungen. Schade. Mit dem Geld hättest du lecker essen gehen können. Und du wärst zufriedener gewesen. Und glücklicher. Weißt du, und das ist so wunderbar, wenn wir verstehen, aber weißt du, wenn wir es im Herzen vornehmen, und dann kommt eine Fröhlichkeit, warum? Weil die Gnade des Gebens da ist, wir sagen Halleluja, Amen. Und das ist schön und du sagst nicht, also jetzt, ich erinnere mich noch, vor 2 Monaten, da habe ich 100 Euro Opfer gegeben. Vor 2 Monaten, wir sind immer noch im Minus. Ne? Also, ne? Das ist nicht unbedingt so, wo du einfach, ja, aber weißt du, ich habe es getan. Ne? So, darum geht es überhaupt nicht, weißt du, sondern es geht, um einfach diesen Segen zu verstehen und zu sagen, ja. Und weißt du, Es macht einfach Spaß, weißt du, und natürlich ist es oftmals so, ne, dass man weiß, okay, am Ende des Monats ist es ein bisschen knapp und dann ist es aber spannend, weil dann brauchst du ja den Herrn. Denkst vielleicht, Stefan, das ist echt schräg. Aber es macht Spaß. Ja, weil dann auf einmal kommen dann Dinge, wo du denkst, wow, danke Jesus. Und du gibst dich so ein bisschen einfach in die Hand Gottes mit dem. Und das ist Spaß. Aber weißt du, du musst deinen eigenen Spaß herausfinden. Aber es ist spannend, Wenn wir einfach verstehen, was passiert da so, ne? Ich rede übers Opfer, nicht über den Zehnten, den ich hier an alle verteile, ne? Das ist ein Unterschied. Weil keiner von uns kann den Zehnten opfern. Manche denken, ich opfer. Was opferst du den Zehnten? Du kannst den Zehnten nicht opfern. Das kann ich nicht, das kannst du nicht. Keiner von uns kann den Zehnten opfern. Manche Christen denken, dass sie denken, ich bringe viel Opfer. Den Zehnten. Das ist kein Opfer. Der Zehnte ist kein Opfer, weil er rechtmäßig sowieso Gott gehört. Du kannst ihm nicht etwas opfern, was ihm gehört. Das wäre genauso, ich leihe dir ein Buch und dann kommst du irgendwann zu mir und sagst, Stefan, ich schenke dir dieses Buch. Bitteschön. Von Herzen. Und erzählst jedem, wie du mir dieses Buch geschenkt hast. Weißt du, und ich würde sagen, das gehört mir. Warum willst du dafür Dank haben? Danke, dass du es zurückgebracht hast nach 2 Jahren. Ja, super, freue ich mich aber. Weißt du, und damit Schleife noch und Geschenkpapier, aber es gehörte mir, da steht mein Name drin. Weißt du, und du könntest das nicht machen und sagen, hier, das schenke ich dir. Bitteschön, gern geschehen. Hast du mich lieb? Weißt du, das funktioniert so nicht. Ne? Und genauso ist es mit dem Zehnten, er gehört Gott. Warum hat Gott gesagt, ihr bestiehlt mich im Zehnten? Weil es ihm gehörte. Du kannst doch nur sagen, du hast mich bestohlen, wenn es dir gehört, oder? Anders macht das doch keinen Sinn. Und genauso ist es mit Gott. Es gibt natürlich verschiedene Opfer über den Zehnten hinaus. Brandopfer, Schlachtopfer, Hebopfer. Das ist interessant, Hebopfer. Mich beraubt im Zehnten und im Hebopfer. Hebopfer sind einfach besondere Geschenke. Aber es ist nicht mein Thema, ne? Eure Gelübde, freiwillige Gaben, die Erstgeburten, eure Rinder. Das sind 6 verschiedene Opferarten, die wir in 5. Mose 12 lesen. Ja? So, die Bibel spricht auch über zusätzliche Opfergabe, zum Beispiel im Neuen Testament. Almosen an Arme und Bedürftige. Zum Beispiel, ist ein wichtiger Punkt. Weißt du, du musst selber auch wissen, weißt du, die Bibel sagt viel über Armen, über Witwen und so weiter. Weißt du, und Jermaine und ich zum Beispiel, wir haben gesagt, okay, wo können wir opfern, wo wir einfach einen Teil dazu beitragen, dass Armen geholfen werden. Und es ist ein Privileg, dass wir einfach opfern dürfen nach Israel und dort unterstützen wir die Ärmsten der Ärmsten. Da gibt es ein Projekt, die kümmern sich um die ärmsten Menschen, die es gibt in Israel. Und dann habe ich gesagt, Halleluja. Meine Frau auch Halleluja. 2-mal Halleluja. Super. So, und das ist super, wenn man das einfach machen kann für sich. Ich würde es keinem aufzwingen, aber weißt du, ich weiß, die Bibel redet viel von Witwen, von Waisen und Dienst, von diesen armen Menschen, wo wir einfach unseren Teil machen können. Aber weißt du, das geht über den Zehnten hinaus. Das ist Opfern, das wir bringen. Was bedeutet das? Eigentlich bräuchte ich das auch. Ne? Das ist Opfern. Du gibst diesen Zehnten, der gehört eh Gott, aber dann fängt Opfern an. Und da müssen wir gucken, weißt du? Und wie ist das dann? So, warum erzähle ich das alles? Um eins klar zu machen, du opferst nicht den Zehnten. Ich opfer nicht den Zehnten, können wir nicht. Wir können das nicht machen, weil er rechtmäßig Gott gehört. Und das war immer so, wenn ein Volk das andere tötet, auch bei Abraham, dass wir das jetzt verstehen, was da passierte. Wenn ein Volk zum Beispiel gegen das andere Volk, machen wir, okay, Israel gegen die Amoriter. Machen wir es einfach mal so, um es verständlich zu machen. So, Israel kämpft gegen die Amoriter und gewinnt gegen die Amoriter. Was passiert? Die ganze Beute von den Amoritern gehört jetzt rechtmäßig den Israeliten. Sogar alles Volk, Männer, Frauen, Kinder, gehören rechtmäßig den Israeliten. Hast du mal gelesen in der Bibel? Bestimmt, ne? Da wurde ein Volk von dem anderen geschlagen, da haben sie die Männer manchmal getötet, Frauen, Kinder mitgenommen oder wie auch immer. Warum haben die das gemacht? Das gehört ja jetzt alles denen, rechtmäßig. Weil die haben gewonnen, haben gesiegt, das heißt, das gehört uns. Na? So. Und es gehörte also alles dem Sieger. Und Abraham rettete sie, das heißt den König von Sodom unter anderem, und die ganze Habe und die ganzen Seelen, deswegen hat der König von Sodom nachher gesagt, die Seelen, gibst du bitte mir, die Habe kannst du behalten. Rechtmäßig gehörte das alles Abraham und seinen Bundesgenossen. Die haben wir in dem Sinne, wie soll man das erklären? Ne? Sodom wurde besiegt und gehörten jetzt denen und Abraham hat die Besiegten befreit von den Siegern. So, ne, musst du ein bisschen rechnen, also gehört Abraham. Und seinen Bundesgenossen. Das ist natürlich auch ganz wichtig, weil es haben mehrere Bundesgenossen miteinander gekämpft. Ne? Am Schluss waren es 4 Könige gegen 5. Die Bundesgenossen haben sich einfach zusammengestellt wie auch immer, ist jetzt nicht mein Thema, aber um es kurz anzudeuten, bei den Bundesgenossen war das so, wenn einer in den Krieg gezogen ist, mussten die anderen mitziehen, weil sie Bundesgenossen waren. Aber das hat auch bedeutet, der Sieg wurde einfach aufgeteilt, weil die alle mitgekämpft haben mit den Bundesgenossen. Und deswegen ergibt das jetzt vielleicht auch ein bisschen mehr Sinn, wenn dann Abraham sagt, weißt du, ich nehme nichts, aber die Bundesgenossen, die dürfen ihren Teil nehmen, weil das rechtmäßig ihnen gehörte. Okay? Das ist einfach nur mal kurz zum Verständnis. So. Und weißt du, viele sagen so am Ende, weißt du, am Ende, da gebe ich meinen Zehnten. Ne? Und Abraham, weißt du, hat es direkt am Anfang gemacht. Der hat nicht gesagt, also pass auf, ich muss das erstmal, Melchisedek, sorry, aber ich muss erstmal mit den Bundesgenossen sprechen und wie wir das jetzt machen, weil ich kann ja nicht den Zehnten geben. Er hat gewusst, das gehört Gott. Das gehört zuerst Gott. Was übrig bleibt, da müssen wir gucken. Ich hoffe, ich kriege keinen Ärger, aber ich muss das machen. Ich muss das einfach tun. Ne? Und es ist so cool, Gott, wie Abraham das macht. Er hat diese Festlegung getroffen vor Gott und hat gesagt, ich vertraue dir, Herr. Egal was kommt, ich vertraue dir. Und weißt du, das bringt uns auch Mut, auch wenn du den Zehnten gibst. Vielleicht hast du so die ganzen Jahre den Zehnten gegeben und da war immer so, dass du denkst, ach Mann, oh, ich mache das schon, aber weißt du, oh. Du kannst Freiheit darin haben, dass du weißt, Gott, bevor du diese Transaktion machst, im Natürlichen erstmal, heb doch mal deine Hand. An dem Tag, wenn du hast einen Dauerauftrag, die meisten von uns haben einen Dauerauftrag, ne? Aber ich auch musste dich erinnern, die Hände zu heben. Also, wenn der Tag kommt, heb doch mal deine Hände und sag, Herr, ich vertraue dir für deine Versorgung. Gib den Zehnten doch nicht einfach so. Gibst du etwa jeden Monat deinen Zehnten einfach so? Ohne vorher zu beten und den Herrn zu vertrauen? Das musst du dringend ändern. Da sitzen wir welche so einfach, ja, das läuft, das mache ich. Ja, aber weißt du, Gott hat gesagt, prüft mich doch darin, ich will die Schleusen des Himmels öffnen und du betest nicht dafür. Eieieiei. Hast was nachzuholen heute? Geht das rückwirkend? Probier's aus, ich weiß es nicht, probier's aus. Aber weißt du, das ist wichtig, dass wir verstehen, das ist eine geistliche Transaktion, die wir tätigen. Das ist nicht einfach so, ja, wir müssen das halt. Das hat etwas Geistliches zu tun. Und deswegen müssen wir dieses Verständnis aufbringen, zu sagen, wow, ja. Oh, wie auch immer. Gott, ich vertraue auf dich allein. Das ist die Proklamation, die Abraham gemacht hat. Heute reden viele Christen über das, was alles kommen wird. Und dies wird schlimm und dies ist schlimm und das und das und dies und das und Krieg und Verfolgung und Zukunftsängste. Manchmal habe ich so den Eindruck, die Christen haben manchmal mehr Angst wie die Welt. Und Jesus hat gesagt, was alles kommen wird. Er hat gesagt, da kommen Hungersnöte, Kriege, hat alles aufgezählt und hat er gesagt, ah, weißt du was? Fürchtet euch nicht. Seid guten Mutes. Warum? Ja, weil wir eine Hoffnung haben, die Jesus Christus heißt. So, by the way. Verstehst du? Ich kenne Weltliche, die sind gelassener mit den Dingen, die umgehen, als die Christen. Aber wir haben allen Grund, gelassen zu sein. Weil Jesus gesagt hat, es wird kommen. Und er sagt, ihr seid nicht überrascht. Ja, gutes Argument. Ja, gut, ja. Wenn man das so sieht, sollte man so sehen. Oh, Halleluja, das ist so wunderbar. Ja, es werden Kriege, Zukunftsängste und alles so weiter. Weißt du, und wir leben in einer Zeit, die sehr extrem unsicher ist. Sehr extrem unsicher. Ich verfolge ja immer den Ölbericht, weil wir mit Öl heizen, ne? Und dann gucke ich immer, wann lohnt es sich mit Öl aufzunehmen. Das ist interessant, wenn du die Öldinger, die das ist dieses Jahr schlimm. Das ging ja von hier bis alle Marken durchbrochen und was weiß ich und jetzt geht's wieder weißt du, hin und her, ne? Und wir haben momentan kaufen wir nicht, weil es einfach zu teuer ist und ich bete einfach und ich weiß, die werden fallen nur wegen mir. Alle regen sich auf über die Ölpreise, aber ich weiß, die werden fallen, weil wir müssen ja wieder einkaufen. Ne? Eigentlich hätte ich schon vor 2 Monaten gekauft, aber das ist einfach zu teuer. Deswegen bete ich für Ölvermehrung, dass wir über Winter kommen. Das macht Spaß. Und dann manchmal schon denkst du, oh, reicht. Ne? Aber dann wartest du, weil das sind Unterschiede von Hunderten von Euros. Allein jetzt der Unterschied momentan, ne, liegt bei 400 Euro. Also es ist eine Menge Geld, verstehst du? Und deswegen aber denke ich nicht, oh, was werden wir machen, was werde ich tun? Sondern, danke Jesus. Der Herr kann Öl vermehren. Ich meine, wie cool ist das? Und wir heizen mit Öl. Besser geht's nicht. Amen. Ah, hallo, ja, ich brauche ein bisschen Ermutigung. Ist schön, wenn du dich nach vorne setzt. Und das ist so wunderbar, wenn wir das verstehen und dann sagen, ja, aber was ist mit den Preisen? Die werden fallen und ich bete dafür und die sind nur gestiegen immer. Und da kannst du deine Tipps abgeben. Wie wird es morgen sein? Und ich sage immer, der Preis sinkt. Und alle, der Preis steigt und dann noch höher, noch höher, noch höher, noch höher. Und da war es so hoch, dass ich kurz mal gedacht habe, vielleicht sollten wir ein bisschen kaufen. Eieieiei, so hoch war das schon, weiß ich nicht, wie Jahre nicht mehr. Und da habe ich gesagt, nein, wir entscheiden uns dagegen, aber wir brauchen einen milden Winter. Gott ist so gut, wenn du dich fragst, ne, Klimawandel und warum ist der Winter so? Nur wegen uns. Wir brauchen Öl. Aber das ist so cool, weißt du, weil und dann gucke ich mir das an und denke einfach, Gott, du bist gut. Und denkst einfach vielleicht, ja, aber kann man das so machen? Ich mach's. Und weißt du, uns geht gut und wir sind glücklich und die anderen regen sich alle auf, die Kommentare regen sich alle auf und ich weiß einfach nur, weißt du, Gott hat gesagt, sorgt euch nicht um den Morgen. Er wird's tun. Und dann habe ich gebetet, dass sie fallen und seit einer Woche fallen die. Und das macht Spaß. Und das ist so toll. Und weißt du, aber ich weiß, ich habe doch, wenn wir dem Herrn, wir geben den Zehnten, wir opfern, wir haben ein Anrecht auf seine Versorgung, weil wir es brauchen. So, wenn wir es in die Hand des Herrn geben und sagen, Gott, ich vertraue dir, er hat gesagt, sorgt euch nicht um das, ich werde es erfüllen. Amen. Ist gut. Mit guten Nachrichten verdient man ja bekanntlich kein Geld. Deswegen sind die Nachrichten nicht so ermutigend. Wenn du die guckst, sondern dies, das, Panik, alles Panik, wow, und dies und das und das und das. Es braucht Christen, die da stehen und sagen, ich vertraue auf den Herrn. Ja, du bist aber blauäugig. Halleluja. Weißt du, ich sag's dir mal so, die Wirtschaft, die boomt oder stagniert. Wenn du dir mal anguckst, es gibt Länder, die gibt's heute nicht mehr. Die haben ihre Namen gewechselt. Die haben ihre Diktatoren gewechselt. Die Währung wurde gewechselt. Guck mal, was alles in dieser Welt passiert ist. Länder, die gab es für die, gibt es nicht mehr. Es gab jahrelang kein Israel. Auf einmal gab es den Staat Israel wieder. Hat Gott einfach so gemacht. Und wir machen uns Sorgen um das, was morgen wird. Weißt du, es kann sich morgen alles verändern oder auch nichts. Aber Gott verändert sich nicht. Er bleibt derselbe. So, warum schauen wir auf das, was so verwirrend ist und sagen nicht, Gott, ich vertraue dir. Abraham sagt, ich vertraue dir. Ich gebe den Zehnten von allem. Und was kommt, werden wir sehen, aber ich vertraue dir. Der Feind, der macht mich nicht kirre. Der kriegt nichts von mir. Ist gut, gefällt mir. So, dann machen Christen anderen Christen Angst, ne, kennst du das? Wir sollten anderen Christen Ermutigung, Hoffnung geben und dass sie gewappnet sind für die Zukunft. Dass wir nicht ängstlich in die Zukunft schauen, sondern sagen, egal was kommt, ich habe meine Hände zu Gott erhoben und er wird für mich sorgen. Er ist da. Ich vertraue ihm. Lass uns aussteigen und sagen, Gott, ich vertraue dir. Du bist die Quelle, die mich versorgt. Ich vertraue dir allein. Du hast dem Volk Israel Wachteln vom Himmel geschickt, dass sie gegessen haben. Du hast Elia versorgt, indem du Raben geschickt hast. Du hast den versorgt. Ich steige aus diesem ganzen Wirrwarr und ich sage, Herr, ich vertraue dir. Wir sind Gläubige. Lass uns das tun. Weißt du, Gott hat sein Volk immer versorgt. Immer. Die werden in der Wüste nicht überleben. Gott hat gesagt, doch, ist mein Volk. Jetzt sagen uns andere Christen, ja, wenn Krieg kommt, wir werden nicht überleben. Warum sollte Gott aufhören, Wunder zu tun? Warum sollten wir jetzt nicht unseren Glauben trainieren für die Zukunft, wo es schlimmer wird? Weil die Bibel gesagt hat, Kriege und Hungersnöte werden kommen. Also können wir jetzt unseren Glauben doch trainieren. Vor einigen Monaten sagte der Herr zu uns, gebt das ganze Geld, was ihr für den restlichen Monat, waren noch 2 Wochen, glaube ich, ne? Das ganze Geld, was ihr für diesen Monat habt, gibt's ins Opfer. Ich wusste nicht, ob der Herr sich sicher ist mit dem, was er sagt. Deswegen habe ich es nicht gemacht. Hast du schon mal so dran gedacht? Ich weiß nicht, ob der Herr sich sicher dabei ist, ne? Ich kenne das, oder, ich weiß nicht. Ich bin mir nicht sicher, ob der Herr sich sicher ist, ne? So. Und dann habe ich es nicht gemacht. Da habe ich gedacht, das ist ein bisschen krass. Also, ich meine, ja, ne? Ich meine, wir haben Familie und wir müssen ja auch über die Runden kommen. Also, das ist jetzt so, Herr, ich mache einen Deal, ich gebe so ein 20. Ich meine, 20 ist gut. Ist mehr wie 10 Euro, weißt du? So. Und ich habe mich schon so ein bisschen besser gefühlt. So, also ich habe mich 20 Euro besser gefühlt. Da war ja noch immer so ein Bündel im Portemonnaie drin, ne? Aber so 20 Euro habe ich mich definitiv besser gefühlt. Und das hat auch angehalten, so einen Tag. Na, also wie viel bist du wert? Nein, nein. So 20 Euro am Tag, nein. Und dann habe ich so gedacht, ah Mann, Gott hat das gesagt. Und dann kommt eine andere Gelegenheit. Gott ist ja gnädig. Gott ist ja immer wieder wiederholen. Immer wieder, immer. Und wir wundern uns, ne? Warum? Ne? Und dann kam wieder eine Gelegenheit zu opfern. Einen Tag später. Ich habe gedacht, Gott, immer noch 2 Wochen. Kann man nicht am Ende, weißt du Gott, so am Ende, nochmal ein Einkauf. Samstag war das und dann Sonntag. Dann habe ich gesagt, kann ich bis Montag warten und ich gehe noch einmal einkaufen und wenn du dann sagst, gib alles, was du noch hast. Kein Problem. Ich habe für 2 Wochen vorgesorgt, kein Problem. Doch, natürlich gebe ich alles, was ich habe hier, alles. Das ist kein Problem. Und dann kam der Sonntag und ich dachte, nein, 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 nein. Und ich wusste aber, der Herr sagt, mach es. Oh, es hat mich echt was gekostet. Habe ich dir eigentlich erzählt, vorher oder nachher? Nachher, ups, ja. Sprich immer alles vorher mit deiner Frau ab, kleine Sonne. Aber ich habe eine Frau, die mich liebt und die weiß manchmal verrückte Sachen und die sagt dann einfach, weil ich muss dann beten. Wenn ich das gemacht habe, dann muss ich sagen, oh, klär das mit Gott dann, weißt du? Ja, oh, habe ich alles gegeben. Habe nach Hause gefahren, habe ich gesagt, Schatzi, okay, so. Ne? Und dann, pass auf, es ist so interessant. Weißt du, was passiert ist? Wir haben in diesem Monat kein Geld von Gott bekommen. Wir haben nicht zusätzlich etwas bekommen, wo wir sagen konnten, jetzt konnten wir was kaufen. Ich habe gedacht, Gott, es ist doch gemein so ein bisschen. Ne? Ich meine, ich opfer doch, aber dann habe ich gesagt, nein, 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 Moment mal. Wenn wir geben, ist das ein Samen. So Gott, ich habe dir einen Samen gegeben, den du verlangt hast. Das heißt, danke, du wirst uns versorgen. So, da haben wir unseren Gefrierschrank geplündert. Die 2 Wochen. Ne? Preis zu mehr, wir haben den Gefrierschrank. Weißt du, was das für ein Segen ist? Hammer. So, und auf jeden Fall ist aber Folgendes passiert. Die Samen kamen sehr schnell. Ich glaube, es war nur ein paar Stunden später, nachdem wir das gemacht haben, kamen ganz liebe Geschwister auf uns zu, ein Ehepaar, das ihr alle kennt, dieses Ehepaar, ich weiß nicht, ist mit bei uns in der Leitung. So, da kamen Jens und Jenny auf uns zu und die sagten, der Herr hat ihnen gesagt, sie wollen uns den Zweitwagen, die wollen uns den Wagen von ihnen schenken, den mal neuen, und dann können wir jetzt 2 Wagen haben. Und weißt du, ich weiß nicht, ob du den Zusammenhang erkennst, keine paar Stunden später. Ich meine, weißt du, wir haben das nicht erstattet bekommen im Finanziellen, aber im Auto bekommen. Und wir haben gebetet für einen Zweitwagen, weil ich einfach oft unterwegs bin und da ist Jemaine allein mit den Kindern. Manchmal übers Wochenende und wenn wir weiter weggefahren sind, können wir nicht als Familie, da fahre ich allein. Und da braucht Jemaine ein Auto und das war dann immer manchmal auch so ein kleiner Streitpunkt. Mann, wie machen wir das jetzt? Ja, aber der Dienst geht ja vor dem Herrn, also wie tun wir das jetzt? Und dann haben wir einfach gebetet für einen Zweitwagen. Und weißt du, Gott hat das einfach getan, aber was hat dazu geführt? Ich glaube mit, dass Gott einfach gesagt hat, du musst das tun. Weißt du, ich weiß nicht, wie er das alles koordiniert hat, dann gibt er denen das ins Herz oder vorher. Diese Zeitpunkte Gottes, die sind einfach immens. Aber Gott hat es einfach gemacht. Aber weißt du, es hat mich was gekostet. Weißt du, aber im Endeffekt auch gar nichts. Verstehst du? Wenn du das dann guckst, dann sagst du einfach, dann schämst du dich eigentlich schon wieder. Und sagst, ach so, Gott ist zu alt. Weil Gott so viel größer ist. So viel größer. Wenn du denkst, du schenkst Gott Geld und Gott lässt sich von dir Geld schenken, kennst du Gott nicht. Hast du mal gelesen, dass der Himmel, die Straßen aus Gold sind? Die sind nicht von den Euros, die wir hier einsammeln. Dass du denkst, jetzt brauchen sie wieder eine himmlische Spendenaktion, weil deswegen sind wir noch hier und nicht entrückt, weil oben noch nicht fertig ist. Kannst du vergessen, also das ist nicht so, ne, dass Gott dann sagt, jetzt machen wir nochmal Spendenaufruf und dann gibt's so eine himmlische Röhre, hat keiner von euch noch gesehen, ist im Büro der Leitung, da steckt man das rein und wupp geht's hoch, ne. Und dann ist dann wie The Walk of Fame, ne, in Hollywood, ne, dann sehen wir da einen Handabdruck und da steht BZG. So ist es nicht, ne? Also Gott ist nicht darauf angewiesen. Du bist darauf angewiesen. Es tut etwas mit dir. Es setzt dich frei. Und das verstehen viele nicht, wenn es um Geld geht. Die denken, wir tun etwas gut. Nein. Gott tut was an deinem Herzen. Und deswegen ist es fantastisch. So. Wir geben uns Gott und wir sagen, Herr, wir tun diese geistliche Transaktion tätigen. Ich werde gleich nochmal sagen, warum ich das geistliche Transaktion nenne. Ganz einfach. Wir haben das letzte Mal über Christus, den Hohepriester, geredet, den Fürbitter im Himmel geredet. Und es gibt aber noch einen interessanten Aspekt von Jesus im Himmel. Das habe ich dir schon verraten, wenn du aufgepasst hast. Hättest schon jubeln können, aber gut. Das heißt, Abraham gab Melchisedek den Zehnten von allem, sprich von der ganzen Beute, noch bevor irgendjemand da kommen konnte. Staat, Steuer, von den Bundesgenossen, was auch immer, gab er schon den Zehnten. Alles, bevor irgendjemand etwas anderes gekriegt hat. So, und er sagte nichts für mich. Also er wusste, der Zehnte gehört sowieso Gott. Das erste Mal, dass wir da über Melchisedek lesen. Und dann ist interessant, laut Hebräer 5, 6 und 7 lesen wir etwas, dass Melchisedek ein Bild für Christus ist, der Priester nach der Ordnung Melchisedeks genannt wird. Und es wird gesagt, wenn wir den Zehnten in das Haus Gottes bringen, empfängt Christus, denn der Hohepriester, diesen im Himmel. Warum? Er ist der Priester nach der Ordnung Melchisedeks. Das bedeutet, wenn du jetzt weißt, ich gebe den Zehnten, tätigst du eine himmlische Transaktion. Wenn du bis jetzt keine Erwartung gehabt hast beim Zehnten geben, dann bitte ab heute. Das ist gewaltig. Das ist gewaltig. Man könnte noch so viel mehr sagen, aber die Zeit. Viele denken, Gott hat keinen Stellenwert in der geistlichen Welt. Warum redet die Bibel so viel über Geld, wenn es nicht so wäre? Such dir nur mal die Stellen raus über Geld. Die Bibel ist voll davon. Wie wir mit Geld umgehen, wie das vonstatten. Es ist interessant, weil Gott genau weiß, es tut etwas in der geistlichen Atmosphäre. Es setzt etwas frei. Kannst du dir das vorstellen, wenn du das Geld nicht mehr als Geld siehst, sondern als Samen? Du kaufst damit ein für deine Familie und die ernten, die essen davon. Und dann kannst du es aber, gibst du Zehnten und dann gibst du Opfer und sagst, hier, ich gebe diese Samen hinein. Und dann, weißt du was, kannst du Ernte erwarten. Warum? Weil du gesät hast. Wenn du etwas säst, wärst du doch völlig dumm, ja, kann man sagen, dumm, wenn du keine Ernte erwartest. Du säst jetzt Tomaten, ne? Und dann guckst du nie wieder nach. Du würdest freuen, du würdest gucken, wann kommen die Tomaten, dann kommen die Tomaten, sagst Tomaten. So, das heißt, wenn du opferst, wenn du gibst, ist diese Einstellung normal. Du opferst was und dann sagst du, was wird das, was wird die Frucht? Und weißt du, bei vielen erkläre ich das jetzt mal so, die sehen gar nicht, dass sie ernten. Da kommt irgendwas, vielleicht kriegst du Steuern zurück oder mehr als sonst und du sagst, oh interessant, oh danke Jesus. Ja, aber vielleicht war das eine Ernte von einem Samen, den du gegeben hast. Und du kriegst das nicht mit und du denkst, oh, das ist aber ein Zufall und das, aber danke Gott, dass du einfach an mich denkst. Und aber wenn du jetzt dieses geistliche Prinzip verstehst und sagst, endlich kommt es, ich hab's früher erwartet. Warum? Weil du es gesät hast und es muss aufgehen. Das hat etwas mit Glauben zu tun und mit Kühnheit. Und das ist so, wie Gott hat gesagt, prüf mich doch. Er fordert dich heraus, wenn es um Geld geht, prüf mich doch. Ich liebe eine Story muss ich jetzt erzählen. Diese Story liebe ich, weil es eine Demonstration für die Weltlichen ist. Ich habe mit meinem Leben Jesus gegeben und dann habe ich gewusst, Zehnten geben. Damals waren Nettozehnten schon viel. Ich wusste es nicht mit dem Brutto, aber es war schon, der Herr richtet uns nach unserer Erkenntnis, ne? So. Und dann habe ich gegeben und dann fuhr ich dann mit einem weltlichen Freund. Und er fragte mich so aus über Gemeinde und dies und das. Und dann kriegt er heraus, ich bezahle den Zehnten. Hat er gesagt, du spinnst doch total. Und sagt er, ja, wie ist es jetzt am Ende des Monats? Ich sage, naja, eigentlich, also genau das Geld, was ich gegeben habe, das fehlt mir. Und dann hat er gesagt, siehst du, das ist doch der Beweis, dass das völlig irrsinnig ist, was ihr da macht. Und dann sagte ich, weißt du, ich glaube einfach, dass Gott mich versorgt. Und er sagt, wie denn? Soll einfach Geld vom Himmel regnen? Und wir waren auf einer Schnellstraße. Hinter mir war kein Auto, vor mir, und ich sah auf einmal 100 Euro liegen. Ich bremste, stieg aus, nahm die 100 Euro, setzte mich hin und sagte, genau so ist es. Der hat nichts mehr gesagt. Aber weißt du, so ist unser Gott. Weißt du, wenn wir dieses Verständnis haben, zu sagen, ich segne das, ich nehme das. Jetzt kam er da hinten an, ist durch den Schall. Ne? Ah, sehr gut. Aber weißt du, das ist meine Einstellung, die ich habe, wenn ich das gebe. Heb doch deine Hände und sag, Gott, ich leg das fest. Ich vertraue dir. Ich will nichts vom Feind haben. Du bist mein Versorger. Egal, was kommt diesen Monat, egal, was ist, ich vertraue dir. Das Coole ist, wir geben dem Zehnten, er gehört sowieso Gott. Und dann sagt er noch, prüf mich, ob ich dich nicht segne. Das ist gut. Und das ist eine andere Einstellung wie, ach, ich muss dir den Zehnten geben, ja, und dann will mich Gott segnen. Überleg dir doch das mal. Du kommst zu Gott und gibst ihm, was ihm sowieso schon gehört, und dann sagt er, prüf mich, dass ich dich noch mehr segne. Das ist die geistliche Sicht. Und die ist so viel besser als diese ganze irdische und weltliche Denkweise, weil das einfach unser Gott ist. Weißt du, und es tut etwas mit uns, wenn wir sagen, Gott, ich gebe dir das, ich gebe ein Stück von meiner Versorgung weg und erwarte deine Versorgung dafür. Und ich möchte dir Mut machen, wenn du vielleicht bisher den Zehnten nur gegeben hast, weil du musst, sei freigesetzt, es zu tun mit dieser Gesinnung, weil die ist so viel besser. So viel besser. Und sie macht so viel mehr Spaß. Und sie ist biblisch. Das Erste hätte ich eigentlich sagen müssen, es ist biblisch. Also es ist toll. Guck mal, es ist interessant, ne, wenn wir von einem Anbetungsgottesdienst reden, lesen wir Folgendes, hört ihr das mal an. Und Hiskia hob an und sagte, nun habt ihr euch dem Herrn geweiht. Das ist das Erste wieder. Wir geben uns selbst hin. Und jetzt sagte Hiskia dort zu dem Volk, ihr habt euch dem Herrn geweiht. Und jetzt kommt's. Tretet herzu und bringt Schlachtopfer und Dankopfer zum Haus des Herrn. Eine weitere Opferung, die sehr wichtig für uns ist, ist Dank zu opfern. Was bedeutet das? Die ist überhaupt nicht danach, dem Herrn zu preisen. Dir ist überhaupt nicht danach, dich zu freuen und den Herrn zu erheben. Aber weißt du, was du opfern kannst? Dank. Du schlachtest dein Ego ein bisschen ab. Dankopfern ist nur etwas, was wir hier auf Erden tun können. Im Himmel brauchst du keinen Dank mehr zu opfern. Da bist du nicht und sagst, oh, erstmal Kaffee. Erstmal brauche ich einen Kaffee heute in der Ewigkeit. Und dann läufst du rum, jeder mit seiner Kaffeetasse, und dann gleich werde ich den Herrn preisen. Aber du, heute ist mir nicht danach. Auf meinem Goldbett, ich habe so schlecht gelegen, du. Ich habe so im Rücken. Ne? Das wird es im Himmel nicht mehr geben. Du wirst keine Rückenprobleme haben, du wirst nicht schlecht schlafen. Gar nichts, dir wird es gut gehen. Du hast nicht mehr die Möglichkeit, Dank zu opfern. Aber das, was wir hier auf Erden haben, ist die Möglichkeit, Dank zu opfern. Das ist gewaltig. So sieh die Dinge doch einfach positiv. Weißt du, mir geht's schlecht. Preis dem Herrn. Du hast das Privileg, dem Herrn Dank zu opfern. Das ist ein Privileg. Ich kann nicht verstehen, ich kann noch weniger jetzt verstehen, im heutigen Stand, wo ich bin, dass Menschen ihren Mund nicht aufmachen, um zu singen für den Herrn. Ich kann es noch weniger verstehen. Weißt du warum? Weil es ein halbes Jahr bei mir war, wo ich nicht singen durfte und ich stand im Lobpreis und habe nur meine Lippen bewegt. Und ich hätte gewünscht, einen Ton rausbringen zu dürfen. Aber weißt du, ich hätte auch sagen können, ich kann eh nicht singen, dann setze ich mich hin und ist blöd. Aber weißt du, ich habe einfach gedacht, Gott, ich danke dir, ich darf meine Hände, meine Füße, meinen Körper bewegen und ich darf meine Lippen bewegen, preis dem Herrn. Und du siehst ja, was in meinem Herzen ist und was nicht rauskommen will. Oh, kann. Will schon. Und weißt du, wenn ich heute so denke, was für eine Gnade, dass wir unsere Stimme erheben dürfen im Lobpreis. Ja, bei mir geht's nicht gut. Ja, meinst du, mir ging's gut damit? Darum geht's doch gar nicht. Das ist ja mit Dankopfern. Das hat ja mit Dankopfern zu tun. Dankopfern bedeutet ja nicht, ja, wie geht's mir denn heute? Es muss dir schon schlecht gehen, dass du Dankopfern kannst. Verstehst du? Dann ist es ein Opfer. Warum? Oh, mir geht's so gut. Ne? Warum bin ich so fröhlich? Ne? Und einfach, oh, du bist fröhlich. Und jetzt loben wir den Herrn. Na klar, lobe ich den Herrn. Ich bin fröhlich. Natürlich wollen wir den Herrn loben. Und so, das ist doch keine Kunst. Das ist ja nicht, oh, ich bringe ein Opfer, ich bin noch fröhlicher. Weißt du? Aber wenn du am Boden bist und du sagst, ich bin fertig, ich kann nicht, ich habe keinen Bock, ich hab gerade eine miese Woche hinter mir und in mir ist nichts da, was den Herrn preisen könnte, dann opferst du etwas, um ihn zu preisen. Das ist Dankopfern. Und viele haben das noch nicht verstanden, sagen, ja, warum soll ich den Herrn jetzt preisen? Weil es ein Opfer ist. Du darfst dem Herrn etwas opfern. Eigentlich, wenn du heute Morgen hier bist und du sagst, weißt du, mir ging es richtig schlecht. Ich habe echt Dank geopfert, ne? Was du tust gut. Da denkst du vielleicht, oh, das ist schon mal eine krasse Ansicht, ne? Aber was ist denn deine Ansicht? Was wären die Alternative? Mir geht's schlecht und Gott hat es übersehen. Und jetzt quält er mich, indem er erwartet, ich soll ihn preisen. Was sind das für sarkastische Spielchen? Ich glaube, das ist nicht so die Gesinnung, die dich in Stimmung bringt, ihn zu preisen. Und so ist es auch nicht. So, die haben sich selbst hingegeben, tretet herzu und bringt Schlachtopfer und Dankopfer zum Haus des Herrn. Und die Versammlung brachte Schlachtopfer und Dankopfer. Und jeder, der willigen Herzens war, brachte Dankopfer dar. Jeder brachte Dankopfer dar. Wer? Der willigen Herzens war. Was bedeutet das? Was bedeutet denn, dass da steht, dass da jeder, der willigen Herzens war, Schlachtopfer brachte? Kann es sein, dass es bedeutet hatte, dass da welche waren, die nicht unbedingt so willig waren? Vielleicht. Kann sein. Und die Zahl derer, der Brandopfer, die Versammlungen darbrachte, war 70 Rinder, 100 Widder, 200 Schafe, diese alle als Brandopfer für den Herrn. Und die heiligen Gaben betrugen 600 Rinder und 3000 Schafe. Es waren zu wenig Priester vorhanden, dass sie nicht allen Brandopfern die Haut abziehen konnten. Die hatten ein Übermaß an Opfer, dass sie gesagt haben, wir haben zu wenig Priester für die ganze Sauerei hier. Wir brauchen mehr Leute, die verstehst du das? Wie konnte das passieren? Warum war das so ein Ausmaß? Ganz einfach, weil wir vorher gelesen haben, nun habt ihr euch dem Herrn geweiht. Sie haben ihr Leben hingegeben und dann war dieser Ausdruck der Anbetung des Opferns einfach ein Resultat aus dem, weil sie ihr Leben hingegeben haben. Halleluja. Daher unterstützten ihre Brüder, die Leviten, sie, bis das Werk vollendet war und die Priester sich geheiligt hatten, denn die Leviten waren mit redlichem Herzen bemüht, sich zu heiligen, mehr als die Priester. Hammer. Auch gab es Brandopfer in Menge mit Fettstücken des Heilsopfer und des Trankopfer zu Brandopfern. Und so wurde der Dienst am Haus des Herrn geordnet und Hiskia und das ganze Volk freuten sich über das, was Gott dem Volk bereitet hat. Interessant, ne? Denn die Sache war sehr schnell geschehen. Was Gott dem Volk bereitet hat. Hier steht nicht, sie freuten sich, was das Volk dem Herrn bereitet hat an Opfern, sondern was Gott dem Volk bereitet hat. Die Herzenseinstellung, wenn wir verstehen, es ist Gnade zu opfern. Es ist Gnade, dass wir opfern können. Herr, wir brauchen diese Gnade. Weil es tut weh. Es, weiß nicht, wie es dir geht, aber ich bin nicht so jemand, der jedes Mal so, wenn es dann wieder so heißt, Opfer, und dann gibt es so Summen, die der Herr einem sagt, wo du denkst, ach Herr. Ich meine, bei allem bin ich dabei. Mehr Herr, mehr Herr. Aber Herr, dieser Bereich, ganz ehrlich, weiß nicht, wie es dir geht, aber das ist so ein Bereich, wo du denkst, ja, weil es etwas kostet. Und jedes Mal ist es nur, aber weißt du, wir kommen da immer mehr rein. Und was ich auch leider festgestellt habe, ist, der Herr wird auch immer kühner zu sagen, und jetzt das und so. Weißt du, wo du denkst, ich wünschte mir 10 Jahre nochmal zurück. Ne? Da war es mir schwer, aber das wäre jetzt so. Ne? Aber so ist es einfach. Ne? Lass doch mal das sagen. Ne? Und interessant ist, wir lesen hier von einem Anbetungsgottesdienst. Das bedeutet, eine Form der Anbetung ist geben. Das war stark. Eine Form der Anbetung ist Opfer geben. Das ist eine Form der Anbetung. Die, weißt du, die Bibel macht daraus nicht irgendwie, das ist irdisch und weltlich und das ist himmlisch, sondern Gott hat das einfach gegeben und sagt einfach, das hat himmlische Auswirkungen. Ja, und das ist so gewaltig. So, nachdem, es ist so interessant, ne? Nachdem Abraham den ganzen Zehnten Gott gegeben hat und dann gesagt hat zu seinen Bundesgenossen, hier, die Habe könnt ihr aufteilen, ich will davon nichts, König von Sodom, ich nehme nichts von dir, ich will nichts von dir. Dann, als das alles geschehen ist, das lesen wir in Kapitel 14, 1. Mose 14, dann, es gibt ja keine Unterteilungen eigentlich, ne? Aber dann lesen wir bei uns Kapitel 15, so, Das heißt, nach dem Vers 24, nichts für mich, nur was die Knechte verzehrt haben und der Anteil der Männer, die mit mir gezogen sind, Arna, Eschkol und Mamre, die sollen ihren Anteil nehmen. Dann lesen wir direkt im nächsten Vers, Kapitel 15, nach diesen Dingen geschah das Wort des Herrn zu Abraham in einem Gesicht. Nachdem Abraham das gemacht hat, du siehst, da liegt einfach Segen drauf, nachdem, die Bibel sagt nicht, ach, zufällig steht nach diesen Dingen. Das ist nicht zufällig. Nichts in der Bibel steht zu viel. Nach diesen Dingen geschah das Wort des Herrn. Und was sagt der Herr zu ihm? Pass auf. Fürchte dich nicht, Abraham, ich bin mit dir ein Schild, ich werde deinen Lohn sehr groß machen. Und dann, weißt du, was im Kapitel 15 passiert? Gott schließt einen Bund mit Abraham. Das sind immense Auswirkungen. Wann? Nach dem. Guck mal in der Bibel, das ist so interessant. Nach dem. Als Lot sich zum Beispiel von Abraham trennte, lesen wir, nachdem sprach Gott zu Abraham, ich werde aus dir ein großes Volk machen, große Nation, ich werde dir alles, was dein Auge sieht, geben als Land. Er hat so das beste Land gegeben, hat es freiwillig und hat gesagt, okay. Und nachdem kommt der Herr und sagt, ich gebe dir alles. Das ist unser Gott. Ich liebe dich, Dankeschön. Das könnte so ein bisschen Begeisterung in uns hervorrufen, weißt du, wenn wir so, ja, danke, aber, na, ja, danke, danke, so, the English art, ja, danke, thank you. Das ganze Land will ich dir geben. Oh, das ist aber nett, Herr, danke, wäre nicht nötig gewesen. Dann nehme ich deinen Teil auch noch. Schon mal gelesen, die Gewalttätigen reißen das Himmelreich an sich? Ich nehme dir, gib her, gib her, mir egal, ich will mehr. Ich habe kein Problem damit, weißt du, weil das ist, was der Herr uns verheißen hat. Dass er mit uns ist und nachdem wir Dinge tun, kommt Gott und dann bringt er seine Versorgung damit rein. Das ist so gewaltig. Abraham hat das abgegeben dem Herrn. Oh, was hat er gemacht mit seinem Sohn Isaak? Gott hat gesagt, gib ihn mir. Abraham hat gesagt, ich gebe ihn dir. Er hat gesagt, okay, er war bereit, alles aufzugeben, alles. Und guck mal, das ist der Hammer, der absolute Hammer. Abraham war bereit, seinen Sohn zu opfern. Und ich weiß nicht, ob du es gewusst hast, aber aufgrund dessen, was Abraham tat, Gott schloss einen Bund mit Abraham. Das ist ein Thema für sich. Bundesgenossen. Ich habe es heute mal angekündigt. Bundesgenossen. Das heißt, Gott war der Bundesgenosse von Abraham. Abraham war der Bundesgenosse von Gott. Was heißt das? Was meines ist dein, was deines ist mein. Abraham hat die Habe gesagt, hier die Bundesgenossen, die können das haben. Weil das seine Bundesgenossen waren, er verstand, was es bedeutet, einen Bund zu haben. Nachdem kommt Gott und sagt, ich will mit dir einen Bund schließen. Abraham, der war aus dem Häuschen. Warum? Weil er gewusst hat, was es bedeutet, ein Bundesgenosse zu sein. Er wusste jetzt, die ganzen himmlischen Ressourcen stehen mir alle zur Verfügung. Alles, was Gott hat, gehört mir. Und Abraham hat dafür einen Preis bezahlt. Er hat gesagt, alles, was mir ist, gehört dir. Und deswegen war er bereit, seinen Sohn zu opfern, weil er ein Bundesgenosse Gottes war. Und er wusste, Gott hat alles mir gegeben. Und jetzt pass auf, jetzt kommt der Hammer. Abraham war bereit, seinen Sohn zu geben. Aufgrund dessen, weil da ein Bund war, der ewig ist. Gott hat gesagt, gesegnet in dir, Abraham, sind alle Geschlechter. Weißt du, was das bedeutet? Das bedeutet, Gott war bereit, seinen Sohn zu geben. Sie waren Bundesgenossen. Was deines ist mein, was meines ist dein. Der ganze Himmel ist geöffnet worden, als Jesus Christus durch den Himmel brach. Und das ist so gewaltig. Und die himmlischen Ressourcen stehen uns zur Verfügung seit diesem Tag. Alles. Warum? Weil ein neuer Bund da ist. Das heißt, er hat mit uns einen Bund gemacht. Ja. Wir müssen nicht mehr dafür bluten, verstehst du? Dieser Bund ist ein für alle Mal gemacht worden. Weißt du, wir kamen zum Herrn und da hat er sein Leben schon hingegeben. Obwohl wir ihn nicht kannten, obwohl wir ihn sogar geflucht haben, hat er gesagt, ich gebe mein Leben hin für dich. Das ist so gewaltig. Und dann kommen wir als Kinder Gottes und unser ist das Himmelreich. Einfach so. Was für eine Gnade. Wie gewaltig das ist. Aber wenn wir verstehen, was das bedeutet. Alles, was mein ist, ist sein. Ich weiß, wir lieben den Aspekt. Alles, was sein ist, ist mein. Finden wir gut. Amen. Amen. Genau. Alles, was der Herr hat für mich. Amen. Alles. Amen. Amen. Genau. Aber der Bund ist zweiseitig. Das bedeutet, alles, was mein ist, ist sein.
Langsam. Langsam, 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 langsam.
Ja, aber auf der anderen Seite schnell. Schnell. Erfüll alle deine Verheißungen, Herr. Mach alles, was du verheißen hast. Sofort. Du hast mir verheißen. Komm, mach. Komm, mach. Komm, mach. Okay. Geh, tu, du.
Nein.
Ein Bund ist immer zweiseitig. Ein Ehebund. Warum heißt es Ehebund? Weil es daraus kommt. Das Verständnis vom Bund kommt von Gott. Und er sagt, ein Ehebund ist nicht nur einseitig. Das weißt du, ich als Mann habe geheiratet. Was bedeutet das? Ich habe eine Frau, die alles für mich macht. Guter Bund. Aber der ist zweiseitig. Das bedeutet, eine Frau, die alles für dich macht, aber du, der du alles für deine Frau machst.
Ja, ich wusste, die Sache hat einen Haken beim Ja-Wort.
Aber weißt du, das ist das Fantastische an einem Bund. Und deswegen war für Abraham klar, die Bundesgenossen, die kriegen. Ich kann denen nicht sagen, ihr kriegt nichts. Ich kann für meinen Teil den Zehnten geben, aber das, was sie machen, ist ihr Teil. Weißt du, das ist auch bei verheirateten Frauen, wo der eine Christ ist und der andere nicht. Weißt du, der eine Partner kann nicht sagen, weißt du, wie viel kriegst du brutto eigentlich, Schatzi? Okay, das gibst du mir den Zehnten vom Brutto. Warum? Geh in die Gemeinde. Ja, ich gehe nicht in die Gemeinde. Ich habe Pech gehabt, ist mit mir verheiratet. Ne? So, da musst du sagen, was mein Bundesgenosse tut, das ist er, aber ich kann meinen Zehnten geben. Was er damit tut, das ist seine Sache oder sie. Ich mache es für meinen Teil. War vielleicht eine Antwort für jemanden, der das mal hört. So, aber es ist immens wichtig, dass wir verstehen, das, was wir tun, hat Auswirkungen. So, wenn du bisher Freude gehabt hast beim Zehnten geben, wirst du ab jetzt noch größere Freude haben. Und ich bete, dass wir mehr Opfer bringen werden. Weil das ist etwas, was, weißt du, es hat etwas mit Anbetung zu tun. Eine Story, die fand ich so krass, da war ein Evangelist in einem sehr armen Land und die machten einen Opferaufruf und die wollten gerne opfern, aber die hatten nicht Geld oder irgendwie sowas. Und da gaben die Leute ihr Material, was sie hatten. Dinge von zu Hause oder irgendwas, sie brachten das, um ein Opfer bringen zu können. Da waren Leute dabei, die hatten sich gerade was gekauft, wofür sie jahrelang angespart hatten und die gaben das in das Opfer. Weißt du, am Ende des Gottesdienstes brach der Heilige Geist durch. Warum? Weil es eine Form der Anbetung ist, dieses Opfer. Weißt du, in der letzten Zeit, wenn wir Gastsprecher da haben, wir haben echt immer gute Opfer eingesammelt und konnten sie segnen. Und dieses Jahr, ich weiß nicht, ob es damit zusammenhängt, ich denke ein bisschen auf jeden Fall, waren die Meetings, die Seminare oder Konferenzen, die wir hier hatten, die waren gewaltig geprägt von der Gegenwart Gottes. Aber wir haben auch in diesem Jahr für die Gastsprecher Opfer eingesammelt wie noch niemals zuvor. Wir konnten die segnen mit Opfern, wie wir es noch nie in all diesen Jahren gemacht haben. Summen in diesem Jahr, wie wir es vorher noch nie gehabt haben. Und weißt du, ich bin überzeugt, weißt du, was hat damit zu tun? Dass wir noch mehr Predigen gebt? Nein, das hat damit zu tun, wir wollen unser Leben mehr hingeben. Und es ist einfach nur eine Auswirkung. Amen. Also deswegen, verstehe die Predigt bitte richtig. Verstehe die Predigt nicht, ist, wir sind in finanziellen Nöten. Und jetzt gehen wir nochmal gleich, wir sammeln kein Opfer hier ein. Das machen wir heute nicht. Das mache ich nicht. Weißt du, weil es darum nicht geht. Es geht darum, dass wir unser Leben ihm hingeben. Das andere, das wird kommen sowieso. Weißt du, wir können das Pferd nicht auf der anderen Seite reiten. Weißt du, falsch rum reiten. Weißt du, das bringt uns einfach in Schwierigkeiten und wir denken, alles ist... Ich musste das Beispiel zu Ende bringen. Aber weißt du, wenn wir unser Leben ihm hingeben, dann werden wir einfach fragen, Herr, was willst du, dass wir geben? Weil wir einfach wissen, oh Mann, es gehört dem Herrn. Ja, wenn wir dann irgendwo anders hin, ein Opfer eingesammelt wird, dann fragen wir immer kurz eigentlich, Schatz, was hast du für einen Eindruck vom Herrn? Was habt ihr für einen Eindruck? Und wir haben uns die Frage abgewöhnt, wie sieht's diesen Monat aus? Weißt du, weil Gott weiß, wie es diesen Monat aussieht, mehr als wir. Jetzt denkst du vielleicht, nein, ich habe 10-mal nachgerechnet. Kannst auch 20-mal nachrechnen. Gott kann auf andere Summen rauskommen, wo du denkst, wie rechnet der? Aber das ist cool. Der himmlische Rechner ist genauer und besser wie unser irdischer. Weil da kommen Summen raus, wo du denkst, wo kommt denn das her? Ja, Halleluja. Oh, das ist so schön. Also deswegen seid ermutigt. Seid ermutigt, euch dem Herrn hinzugeben und zu sagen, Herr, wir geben alles dir. Wir geben alles dir. Unser Leben gehört dir. Du darfst entscheiden. Ich möchte etwas Wichtiges sagen in diesem, mir kommt das gerade. Weißt du, natürlich können wir immer sagen, wir geben alles dem Herrn. Aber weißt du, ein Thema über Finanzen, was sehr wichtig ist und was oft nicht erwähnt wird, ist zum Beispiel Folgendes. Paulus sagt, ich weiß nicht, warum ich das jetzt gerade sage, ich hätte jetzt abgeschlossen, aber ich denke, für einige ist es vielleicht wichtig, bevor du deinen ganzen Besitz bei uns in den Kasten da haust. Ne? Bevor du es machst, ganz wichtig, pass auf. Paulus sagt, die Kinder sparen nicht für die Eltern auf, sondern die Eltern für die Kinder. Die Bibel sagt uns, dass es Verantwortungsbereiche gibt, mit Geld umzugehen, dass wir für unsere Kinder sorgen. Andere Verantwortungsbereiche sind auch, die wir verstehen können und sehen müssen, zum Beispiel bei Josef. Josef sagte, okay, es kommen jetzt 7 wunderbare Jahre, aber wir müssen gewissenhaft mit dem umgehen, was wir einbekommen, weil es werden 7 magere bekommen. In anderen Worten, Josef sparte auf. So, das heißt, und viele denken irgendwie, weißt du, naja, also wenn wir uns von Gott abhängig machen, dann müssen wir immer so 10 € im Minus sein jeden Monat, damit Gott uns segnen kann. Das ist nicht eine biblisch ausgewogene Sichtweise, weil die Bibel das nicht hergibt. So ist es wichtig zu verstehen, als Jesus unterwegs war, waren da reiche Menschen, weiß nicht, ob du das schon mal gelesen hast, reiche Menschen, die Jesus versorgten, bei denen Jesus wohnte, die Essen bekamen und so weiter. Und Jesus hat nicht zu ihnen das gesagt, was er zum reichen Jüngling gesagt hatte. Es gibt immer dieses, dass wir diese Ausgewogenheit haben und zu verstehen, du musst kein schlechtes Gewissen haben, wenn du jetzt hier sitzt und hast gedacht, ach du meine Güte, jetzt habe ich gerade 5.000 gespart bekommen und jetzt kommt diese Predigt. Oh my goodness, jetzt muss ich die 5.000 € opfern. Du kannst in einer Gelassenheit sein, weil der Herr dir das schon sagen wird. Aber jetzt mal im Ernst, ne? Das war auch ernst. Aber weißt du, du musst kein schlechtes Gewissen haben. Wir hatten eine Begebenheit, möchte ich euch mal erzählen zum Schluss. Wir hatten 10.000 € angespart gehabt vor etlichen Jahren. Und da kam jemand und sagte, der braucht 10.000 € unbedingt, ob wir die irgendwie geben könnten. Und das ist ja eigentlich, wo du sagst, ja okay, wenn der Herr das so sagt, dann ist es so, okay, fertig. Ne? Weil ne, die Bibelstelle drückt ja auch immer, wenn du einen Bruder leiden siehst und so weiter. Ne? Und weißt du, Gott sagte, nein, tu das nicht, ich habe das für einen bestimmten Zweck. Und da habe ich schon gedacht, können wir? Und da habe ich gesagt, nein. 2 Jahre später kam der Zeitpunkt, wo wir genau das Geld für diesen Zweck gebraucht haben. Und Gott sagte, jetzt kommt der Zeitpunkt. Und jetzt wirst du alles weggeben. Und weißt du, das ist wichtig, dass wir verstehen, wir sind von Gott abhängig und Gott hat nichts dagegen. Weil das ist so, was manche so Christen, weißt du, sparen darfst du nicht. Die Bibel redet von Sparen. Die redet davon, etwas aufzusparen. Und das ist nicht Sünde. Aber Sünde ist natürlich, wenn du 1 Million auf dem Konto hast und du siehst alle um dich Hunger leiden und sagst, ja, also ich wollte schon 10 Millionen haben. Verstehst du diesen Unterschied? Das ist einfach nochmal wichtig, euch zu sagen, kein Druck, wenn du jetzt sagst, Menschen, jetzt haben wir gerade was angespart und jetzt nach dem Gottesdienst muss ich alles weggeben. Du musst das tun, was Gott dir sagt. Und weißt du, wenn Gott dir davon vielleicht sagt, weißt du was, weiß ich nicht, wenn du, gut, musst ein bisschen mehr sparen, aber kauf dir eine Yacht. Dann genieß es. Warum sollte Gott das tun? Weiß ich nicht, ich bin ja nicht Gott. Aber weißt du, wenn Gott dir sagt, tu das, tu dies, weißt du, du darfst dich von ihm abhängig machen. Und Gott ist ein Gott, der auch dir was gönnt. Gott ist ein Gott, der dir nichts gönnt.
Ah, okay, gut, ich wollte jetzt nur testen. Ich habe jetzt gedacht, okay, gut, ah, danke schön, okay.
Amen, okay.
Weil Gott ist ein Gott, der dir nichts gönnt, habe ich irgendwie so gedacht, irgendwie kam da so, sicher? Oder, ne, so.
Gott ist ein Gott, der dir was gönnt.
Okay. Der neue Monat kommt. Denk an deine geistliche Transaktion und heb dann deine Hände und sag, Gott, ich vertraue dir. Du wirst die Segenstüren des Himmels öffnen. Guck mal, es ist so cool. Du kannst beten auch sogar für den Zehnten, den du in die Gemeinde gibst, was damit passiert. Ich meine, guck mal, wir dürfen dieses Jahr, wir durften in die Mission geben. Ich meine, ich weiß nicht, ob wenn man die so in die Mission gegeben hat, auch gerade mit Unerreichten, das ist doch der Hammer. Weißt du, das, was für ein Privileg. Weißt du, segne doch das, was du gibst. Und setz Dinge frei, dass Gott sie ermöglicht. Also, dass ich segne, dass ich mache diese himmlische Transaktion. Diese himmlische Transaktion ist mehr wert, als einfach nur Geld zu geben. Du kannst einfach nur jemandem Geld geben und es bedeutet nichts. Aber du kannst diese Samen haben und sagen, hier, und es bedeutet was. Weil weißt du, die Welt, die gibt doch auch viel, oder? Und empfängt sie immer diesen Segen des Aussehens? Ja, wir haben das ja noch nicht mal richtig gelernt. Also lass uns das lernen, zu verstehen, das sind Segenssamen, die wir haben, die wunderbar sind, die herrlich sind und wir dürfen ausstreuen. Amen.
Fast 2 Liter. Und ich merke, dass wir langsam schließen müssen.
Ja. Ach, da könnt ihr klatschen, ne? Da könnt ihr, ja. Ne? Das nächste Mal, ne? Bei der Predigt mache ich das im 5-Minuten-Takt. So, Amen, jetzt ist zu Ende, weißt du?
Ja, da freuen sie sich.
So.
Nein, alles gut.
Okay. Seid ermutigt in dem, was ihr gibt, das zu erwarten, dass ihr Frucht davon bekommt. Das war mein Ansatz heute, weil ich denke, dass der unser Geben völlig verändern wird. Weil du wirst nicht einfach mehr den Zehnten einfach so geben. Du wirst nicht einfach nur so opfern. Du weißt, kennst du die Bibelstelle, wo Gott sagt, wer dem Armen gibt, der leiht Gott? Was für eine Bibelstelle. Guck dir echt mal Bibelstelle über Finanzen an. Es ist verrückt. Es ist wirklich verrückt, weil du eigentlich sagst, das ist viel zu gut, um wahr zu sein. Kann das denn sein? Probier es aus.
Aber du musst auf Gott hören.
Da können 2 Leute opfern. Wie bei der Witwe. Und die warf ein Schärflein rein. Und Jesus sagte, sie hat mehr geopfert als alle anderen. Ja, aber das sah nicht so aus. Weißt du, unser Opfer sieht Gott. Und es ist völlig egal, was andere sagen. Es ist völlig egal, wie andere das wahrnehmen. Es ist wichtig, dass Gott das wahrnimmt. So lass uns ihm das wirklich abgeben und sagen, Gott, ich vertraue dir darin. So, lass uns nochmal aufstehen. Vielleicht, Jens, würdest du zum Abschluss mit uns beten?